Guten Abend. Das Erdbeben in Mittelitalien hat ganze Ortschaften quasi über Nacht vernichtet. Amatrice ist nicht mehr zu retten, sondern muss komplett dem Erdboden gleichgemacht werden. Das sagte heute der verzweifelte Bürgermeister von Amatrice, des Dorfes, das am schlimmsten von dem Erdbeben getroffen wurde. Die Opferzahlen in der Region steigen täglich. Mindestens 278 Menschen starben. Und die Hoffnung, Überlebende zu finden, schwindet mit jeder Stunde. Andere, die überlebt haben, stehen jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz. Ellen Trapp.
Auf einen kurzen Besuch bei Nando Bonanni. Jetzt zeige ich euch mein Restaurant. Oder das, was es einmal war. Ein weiteres Beben könnte sein Restaurant vollständig zerstören. Nach dem Erdbeben fiel sofort der Strom aus. Es gab praktisch nichts mehr. Kein Gas, kein Wasser. Nando ist bekannt in ganz Italien. Für Sonntag hatte ich 200 Reservierungen. Da könnten wir bis zu 400 Leute bedienen. Wir sollten ein großes Fest hier in der Gemeinde haben. Nando kann es noch immer nicht glauben. Er dachte, das Haus erdbebensicher gebaut zu haben. Er fühlt sich betrogen. Zement haben sie wenig bis keinen verbaut. Und dieser hier löst sich auch noch sofort auf. Die Träger sollten eigentlich erdbebensicher sein, weil viel Stahl verbaut wurde. Aber es gibt keinen ordentlichen Zement. Der Ingenieur hat das offensichtlich nicht kontrolliert. Trotz aller Nachbeben, Nando bewacht sein Haus fast rund um die Uhr. Hier habe ich die zweite Nacht verbracht. Ich wollte das Haus aus Angst vor Plünderungen nicht alleine lassen. Und jetzt schlafe ich dort im Zelt. Ob sein Restaurant je wieder eröffnet werden kann? Er weiß es nicht. Auf Unterstützung der Regierung baut er nicht. Wenn sie uns kein Geld zur Verfügung stellen, kann ich das Restaurant nicht wieder aufbauen. Wie soll ich das machen? Ich fürchte mich vor nichts mehr. Ich bin ruiniert. Ich kann noch nicht fassen, was passiert ist. Nando Bonanni will kämpfen und hofft, trotz der Katastrophe irgendwann doch wieder Gäste bekochen zu können.
Kaum ein anderes Thema erhitzt die Gemüter in Frankreich derzeit so wie eine Frage. Burkini, ja oder nein? Ein regelrechter Kulturkampf ist darüber entbrannt, ob sich muslimische Frauen mit Ganzkörperbadeanzügen in Frankreichs Meeren abkühlen dürfen oder nicht. Und dabei geht es längst nicht nur um ein Stück Bademode, es geht um grundlegende Prinzipien, Werte und Religion. Seit heute haben die Burkini-Trägerinnen zumindest rein rechtlich wieder Oberwasser, denn das höchste Verwaltungsgericht hat das behördlich verordnete Verbot gekippt. Gudrun Engel.
Heute an der französischen Mittelmeerküste Traumtemperaturen und volle Strände. Schulter an Schulter wird gebrutzelt und gebräunt. Auch der Burkini ist wieder erlaubt. Zumindest in Villeneuve-Loubet. Ein Verbot durch die Gemeinde, heute höchstrichterlich gekippt. Es ist ein großer Sieg und eine gute Entscheidung. Sie befasst sich mit dem Kern der ganzen polemischen Debatte, nämlich der Tatsache, dass das Burkini-Verbot eine illegitime Verletzung der Religionsfreiheit ist. Ein Burkini-Verbot beeinträchtige die persönliche Freiheit der muslimischen Frauen, begründet das Gericht. Es schafft damit einen Präzedenzfall, denn etwa 30 weitere Kommunen haben ebenfalls ein Verschleierungsverbot am Strand erlassen und das mit der angespannten Sicherheitslage nach Anschlägen wie in Nizza begründet. Es geht hier darum, ob wir akzeptieren wollen, dass sich eine angenehm lächelnde Form der Scharia an unseren Stränden ausbreitet oder ob wir im Gegenteil wollen, dass die Prinzipien der Republik angewendet werden. Der rechtsextreme Front National und Abgeordnete der konservativen Republikaner fordern jetzt ein gesetzliches Burkini-Verbot. Die hitzige Debatte geht also weiter.
Vom europäischen Teil Istanbuls in den asiatischen zu kommen und andersherum, das ist ein mühsames Unterfangen für die täglich hunderttausenden Pendler. Das kann durch die vielen Staus auch mal Stunden dauern. Jetzt gibt es eine dritte Bosporusbrücke, die aber wohl weniger verkehrsentlastend als vielmehr Prestigeobjekt ist. Höher, schneller, weiter. Der türkische Präsident Erdogan eröffnete das Riesenbauwerk in einer Art Showveranstaltung und ließ sich als Brückenbauer feiern. Und das in äußerst ernsten Zeiten. Hilde Stadler.
Die dritte Bosporusbrücke in Istanbul verbindet Europa mit Asien. Für die türkische Regierung ein Prestigeobjekt der Superlative und Symbol einer erfolgreichen Politik. Im Konvoi mit Politikern aus dem In- und Ausland fuhr Präsident Erdogan über die neue Brücke. Vor Anhängern seiner Regierungspartei AKP unterstrich Erdogan die Stärke und Entschlossenheit der Türkei, denn eigentlich hat das Land viele Probleme. Trotz der vielen Terrorakte gegen die Türkei sind wir keinen Schritt zurückgewichen in der Bekämpfung der Terroristen. Wir haben sogar eine Militäroperation gestartet, um die Stadt Charablus zu befreien. Die Großoffensive der türkischen Armee in Nordsyrien ist nicht nur gegen die Terrormiliz IS gerichtet, die aus Charablus vertrieben wurde, sondern auch gegen das Vorrücken syrischer Kurden. Diese berichten, dass die türkische Armee sie auch heute wieder beschossen habe. Für die Türkei sind sie Verbündete der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Diese bekannte sich zu dem Bombenanschlag auf eine Polizeistation heute Morgen in der Stadt Cizre im Südosten der Türkei. 11 Polizisten wurden dabei getötet.
Und nun weitere Nachrichten des Tages, und die hat Susanne Daubner.
In Syrien hat nach jahrelanger Belagerung die Evakuierung von Daraja, einem Vorort der Hauptstadt Damaskus, begonnen. Die rund 8000 eingeschlossenen Menschen leiden, Aktivisten zufolge, unter Mangelernährung. Die Rebellenhochburg Daraja wird seit 2012 von Regierungstruppen belagert, weil sie direkt an einem wichtigen Militärflughafen liegt. Bundeskanzlerin Merkel hat in Warschau die Regierungschefs aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, die sogenannte Visegrad-Gruppe, getroffen. Als Reaktion auf den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens forderten sie eine engere Zusammenarbeit der verbleibenden 27 Mitgliedsländer, vor allem in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Experten haben eine Spionagesoftware entdeckt, die Zugriff auf iPhones und andere Apple-Geräte ermöglichte. Nach Angaben der IT-Firma Lookout konnte das Programm Nachrichten und E-Mails mitlesen, Passwörter abgreifen und den Aufenthaltsort des Nutzers verfolgen. Mittlerweile hat Apple die Lücke nach eigenen Angaben durch ein Update geschlossen.
Und noch kurz zum Wetter. Fast überall Sonne mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Nur im Westen sind am Nachmittag Gewitter möglich. Und jetzt zurück zum Fußball und zu Gerhard Delling und Mehmet Scholl.